Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Podcast-Freunde, liebe Fans von Monsters of Content Marketing. Wir haben wieder einen ganz speziellen Gast heute.
Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Erfolgreich.
Monsters
of Content Marketing.
Unser heutiger Gast ist ein Multimonster. Gelernter Journalist, gestählter Krisenspezialist, versierter Finanzkommunikator und natürlich kreativer Content-Marketer. Von seinen Skills profitierten unter anderem Reuters, ProSiebenSat.1 und Unilever. Inzwischen arbeitet er zudem bei der Monsteragentur Fischer Appelt. Merlin Kuhne ist auf vielen Gebieten ein Ass, ein Multinationales noch dazu. Er ist halb Engländer, halb Niederländer, hat einen österreichischen Akzent und lebt in Deutschland. Als Communications Director hat er bei Unilever unter anderem die Kampagnen von Ben & Jerry's, der leckeren Love Brand der Hippie Community, verantwortet. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Hallo Merlin.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, du bist heute extra von Hamburg in die Hauptstadt gekommen. Ja, hast ein eisiges Thema im Gepäck, das dir nicht weggeschmolzen ist, hoffe ich, während der Fahrt.
Ja, natürlich. Und wir haben heute natürlich ein eisiges Thema.
Ein ganz eisiges Thema. Es geht um unser aller, euer aller Lieblingseis, Ben & Jerry's. Ja, die Marke an sich ist ja schon eine einzige Story, kann man sagen. Ja, Eis, das auch nach Jahrzehnten noch nach dem Sommer der Liebe schmeckt und nach Abenteuer. Ist es nicht ein Geschenk, für so eine Marke zu arbeiten?
Also es war ein absolutes Geschenk, für diese Marke zu arbeiten. Viele Jahre durfte ich als Leiter der Unternehmenskommunikation von Unilever für Deutschland, Österreich, Schweiz eben auch diese Marke begleiten. Und sie war für uns immer ein unglaubliches Aushängeschild, um das Thema Nachhaltigkeit und Werte wirklich auch zu kommunizieren. Und die Geschichte ist eigentlich eine ganz spannende, wie das gestartet ist. Das waren eben zwei College-Freunde, die sich irgendwann einmal in den 70er Jahren, nachdem einer der beiden wieder mal einen Gelegenheitsjob verloren hat, entschieden haben, einen Kurs zu machen in Eiscreme machen. Und daraus ist dann in einer alten Tankstelle ein erster Scooping-Eisladen entstanden. Und sie wurden dann über die Jahre immer größer. Und das Wichtigste war aber, dass sie von Anfang an immer ein wertegetriebenes Kleinunternehmen waren zu dem Zeitraum. Also zum Beispiel von Anfang an einmal im Jahr den Free Cone Day gehabt haben. Also einmal im Jahr auch wieder Eis geschenkt oder verschenkt haben.
Ja, und neuerdings fällt das Unternehmen wieder sehr stark auf durch politische Aktivitäten, seitdem Trump an der Macht ist, ja, hat sich aber auch in Chemnitz zum Beispiel, hat man sich zu Wort geäußert nach den Vorfällen da, ja, am Karl-Marx-Kopf Eis löffeln und die Löffel da heben, ja. Gegen rechts, ja. Das passt ja insgesamt bei dem Unternehmen zu der Herkunft, zu den Werten, die man ohnehin ausstrahlt. Andere Unternehmen tun sich ja mit Politik und gesellschaftlichem Engagement deutlich schwerer, ja. Braucht man, wenn man ideal Content Marketing und Storytelling machen will, ja, betreiben will, braucht man dann so eine Mission, wie sie Ben & Jerry's hat und nach der andere verzweifelt suchen?
Also es ist so, dass Ben & Jerry's, obwohl sie Teil eines großen Konzerns sind, noch immer die Möglichkeit haben, komplett autark zu agieren. Was sicherlich intern zu der einen oder anderen Problematik führt, aber die haben auch ein unabhängiges Board, was eben die Entscheidungen treffen kann, auch eben Positionen einzunehmen, die jetzt nicht unbedingt konzerngerecht sind. Und es ist so, dass die gerade die beiden Brüder, also die beiden Freunde, die eben diese Eismarke gestartet haben, das auch noch immer vorantreiben und immer Unilever nach vorne treiben, hier auch Standpunkte einzunehmen.
Also Ben & Jerry's treibt Unilever voran sozusagen, nicht andersrum, wie es ja bei den meisten Übernahmen der Fall ist.
Ja, das war vielleicht noch mal ganz kurz die Historie der Übernahme. Es war so, dass Ben & Jerry's sich entschieden haben, eine AG daraus zu machen und nur Menschen, die in Vermont lebten, durften auch Anteilseigner sein. Und Unilever hat zu dem Zeitpunkt dann aber überlegt, okay, dann gründen wir ein Unternehmen in Vermont und kaufen Ben & Jerry, was am Anfang für einen großen Schock geführt hat und aber im Nachhinein auch von den beiden als eine Win-Win-Situation gesehen wird, weil die Marke nicht von Unilever gekauft worden ist, würde ich sagen, sondern Ben & Jerry's hat Unilever gekauft. Denn diese ganzen Content, diese Wertesystemik, die sie in sich tragen, konnten sie dadurch auch weltweit jetzt rausbringen und auch unter anderem nach Deutschland.
Würdest du sagen, dass Ben & Jerry's das erste nachhaltige Unternehmen in der Geschichte der Unternehmenslandschaft war?
Ja, es gibt noch eine viel größere Historie, auch an nachhaltigen Unternehmen oder die einen Purpose, wie man so schön sagt, gehabt haben. Aber was, glaube ich, ganz besonders bei Ben & Jerry's ist wirklich diese politische Aktivierung, über die du vorhin gesprochen hast. Ja. Also, und was sie machen ist, um das mit dem Content-Marketing dann zu verbinden oder mit der Verpackung, dass sie die Namen, also den Eiscremes Namen geben, die eine politische Statement sind. Ja. Also jetzt aktuell im Zusammenhang mit Trump, Pecan Resist. Also Pecan sind ja Nüsse, die dann drinnen sind, und das Ganze heißt dann Pecan Resist, We Can Resist. Oder im vergangenen Jahr ging es um das Thema Ehe für alle. Da haben sie auch wirklich eine richtige große Kampagne hier in Deutschland geführt. Und da gab es dann eben den Eiscreme-Namen Yes I Do. Also wo es dann eben dann um Do im Sinne von Dow geht, dem Teig, der in den Cookies drinnen ist.
Kann ich eigentlich dann Ben & Jerry's Eis nur mit entsprechender politischer Grundausrichtung genießen, oder?
Nein, es gibt auch viele andere ganz normale Markennamen. Was vielleicht noch spannender ist, dass gerade beim Eiscreme-Geschäft es wichtig ist, nicht immer nur das gleiche Eis zu haben, sondern da auch immer wieder neue Innovationen reinzubringen. Und was die machen ist, es gibt einen online offiziellen Flavor Graveyard. Das heißt, wenn ein Eis nicht mehr verkauft wird, wird es dann auf diesem virtuellen Graveyard dann abgelegt mit einem Grabstein. Das ist eben der Friedhof der Eissorten, kann man auch online finden.
Welches Eis liegt denn da? Alles wird angeboten heute.
Ich weiß jetzt gar nicht die Zahl, die da liegen, aber das sind eben über die Jahre, werden es schon sicherlich über 100 sein, die aus der Geschichte von Ben & Jerry dann einmal ausgegliedert wurden. Wobei eben gerade das auch oft dazu führt, zu Entsetzen bei denen, es sind ja keine Konsumenten, sondern Ben & Jerry's nennt es ja Fans, die dann eben unbedingt haben wollen, dass ein bestimmtes Eis wieder eingeführt wird. Manchmal passiert es auch. Oder eben eine neue Variante eingeführt wird, die den Konsumenten wichtig ist. In den vergangenen Jahren war das, oder im vergangenen Jahr war das Thema vegan. Das Basis-Eis ist natürlich ein Milchprodukt. Ja. Und sind sie auf vegan umgestiegen, für eine Sorte zumindest.
Dann mit Soja oder was ist da genau, in diesen veganen Teilen immer so drin? Habe ich jetzt einmal gegessen, aber schmeckte ging so. Aber das nur am Rande, ist völlig egal, wie mein Eisgeschmack ist. Eine Frage, bevor wir zum konkreten Case kommen, zu einem der vielen spannenden Sachen, die ihr bei Ben & Jerry's gemacht habt, als du da warst. Eine Frage noch vor: Hat man als Marketer bei so einem Unternehmen mehr Kontakt zu den Fans, zur Basis, als bei anderen?
Auf jeden Fall. Man merkt, dass das der Engagement Level insgesamt, also bei den verschiedenen sozialen Medien, mit denen man da aktiv ist, viel höher ist als bei einer normalen Marke, sagen wir so. Weil eben bestimmte Thematiken, entweder politisch oder auch geschmackstechnisch, eben diskutiert wird. Und deswegen ist man dann sehr nahe dran. Und es gibt auch zahlreiche Leute, die ich auch schon getroffen habe, die zum Beispiel eben ein Tab von Ben & Jerry's auch sich auf den Arm tätowiert oder aufs Bein tätowiert haben. Das nenne ich dann wirklich Fans und nicht nur Konsumenten.
Stark. Was ist dein Lieblingscase aus deiner Zeit bei Ben & Jerry's oder generell bei Ben & Jerry's? Worüber möchtest du uns heute ein wenig mehr erzählen?
Was ganz interessant ist, ist vielleicht einmal anzufangen mit der Positionierung von Ben & Jerry's hier in Deutschland. Oder insgesamt übergeordnet ist es eine Marke, die sicherlich auch preisgestaltungstechnisch, auch weil die Ingredienzien teuer sind, eher im höheren Bereich liegt. Und das ist die Schnittstelle zwischen Luxury und Jung. Das ist das eigentlich, wo man einfach mal mit anfängt. Und wie kann man aber trotzdem sich weiterentwickeln,
gerade im deutschen Luxury, Markt. Luxury wie Luxus?
Wie Luxus, weil es eben mit dem Thema Genuss und Genießen zu tun hat. Auch weil der Preis relativ teuer ist, das ist auch eine Beschwerde, gibt es in dem Zusammenhang immer wieder, dass man sagt, dass Ben & Jerry's teuer ist. Aber man darf nicht vergessen, und da komme ich gleich dazu, zu diesem Case, dass das schon auch von den Ingredienzien sehr aufwendig produziert wird. Und um dem Konsumentinnen und Konsumenten, die zu Fans zu machen und denen das zu erklären, gab es die erste Bustour von Ben & Jerry's hier in Deutschland, was auch zum weltweiten Case geworden ist. Das war 2012 und die Idee war dahinter, wirklich zu den Fans zu gehen, über eine Interaktion über Facebook, dass man dann gefragt hat, wo sollen sie denn hingehen? Ja. Also wo sollen sie in Deutschland mit dem Truck hinfahren? So ein kleiner ehemaliger wahrscheinlich UPS-Truck war das, der umgemalt worden ist. Ja. Also bunter wurde auf jeden Fall. Und dann hat man sich dann beantragen können, wo sie an eine bestimmte Stelle in einer Stadt gehen sollten, beziehungsweise einen anderen Ort, der nicht auf einen selbst bezogen war, sondern irgendjemandem was Gutes tun zu wollen, konnte man eben dafür abstimmen, eben dann auf Facebook damals noch, eben auch noch bei den verschiedenen Google-Social-Media-Teilen, die es heutzutage ja nicht mehr gibt. Aber was interessant wurde, dadurch natürlich ein immenses Engagement dann stattgefunden hat. Das Ganze begleitet wurde auch durch Filmaktivierungen etc. Und das Geniale war, dass eben die Begleitung dieser Tour nicht nur das Herausgeben oder Verschenken von Eis war, wirklich von in allen großen deutschen Städten und auch in der Schweiz und in Österreich, sondern man hat das immer verbunden mit einer Botschaft. Und am Anfang ging es darum, das Thema Fairtrade zu erklären. Fairtrade hat schon jeder mal gehört, aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass keiner wusste, was versteckt denn wirklich dahinter. Mhm. Und da haben sie die Tour verwendet, um die Menschen, hauptsächlich junge Menschen, zu erklären, was bedeutet denn Fairtrade, weil Ben & Jerry's auch damals die erste Marke oder die Marke war weltweit, die sich komplett auf Fairtrade umgestellt hat. Das war die komplexeste Umstellung, die es in dem Bereich gab. Denn Fairtrade ist normalerweise immer nur einfach nur Kaffee oder Kakao.
Ja, klar. Nochmal, man kann sich als Fan ja auf oder überhaupt als Interessierter auf Facebook ja wünschen, wo die Tour hinfährt, ja, wo ein kleiner UPS-Wagen hält, ja. Mhm. Muss aber eine Begründung haben dafür. Was waren denn da die originellsten Begründungen, weshalb der wo halten sollte? Und ja, wo habt ihr überall gehalten?
Ach, es war in Deutschland. Also es gibt noch, wenn man ein bisschen in die Tiefen des Internets sucht, gerade auf Facebook oder ich glaube noch auf YouTube, sieht man den einen oder anderen Film. Und es war meistens eben, also eine der herzberührendsten Begründungen war, dass man eben dann zum Beispiel den Truck dann hingeschickt hat zu einem Ort, wo eben Obdachlose normalerweise ihr Eis Essen kriegen.
Ja.
Das hat man zum Beispiel angehört. Und das war eben diese was Gutes zu tun.
Ja.
Und einmal hat man dann auch gesagt, weil so viele Leute, gerade in Stuttgart war das ein unglaublicher Ansturm war, dass die Polizei dazu gerufen werden musste, um das ein bisschen bei die beunruhigt waren, dann hat jemand dann entschieden, warum man nicht den Bus zur Polizeistation dann einfach mal schickt, um denen was Gutes zu tun. Also gab es die ganze Palette in dem.
Da haben sie ja Stories dann auch nebenbei entwickelt, kann man sagen.
Da haben sich Stories
News produziert. Ne?
Ja, News hat man produziert und vielleicht was wirklich das Interessante daran ist, dass Facebook weltweit das als einen Case verwendet hat, um zu zeigen, wie hoch Engagement sein kann. Der lag bei den KPIs ungefähr so bei 6-7% Engagement bei den Followern, was wirklich sehr, sehr hoch ist.
Ja, ja.
Ja.
Nochmal zum Content. Ihr habt die Tour ja sicherlich durch Content begleitet sozusagen, ja. Ne? Orchestriert, wie man ja gerne sagt heute. Was gab es da so für Maßnahmen, die nebenbei liefen?
Naja, was lief, war auf der einen Seite eben schon eine Kampagne auf der Webseite alleine, um zu sagen, okay, dass diese Tour kommt, um dann eine Interaktivität zu gestalten, um dann diese Abfragen zu bekommen. Und das immer wirklich, wie gesagt, mit diesem Fairtrade-Information verbunden. Es wurden dann auch Leaflets ausgeteilt vor Ort etc., um wirklich das nicht nur einfach als Eisverteilung zu machen, sondern immer mit einer Geschichte dazu. Und über die Jahre hat sich das dann auch weiterentwickelt.
Ja.
Ich hatte vorhin mal kurz auch schon darüber gesprochen, Ehe für alle war letztes Jahr das große Thema und da sind sie eben durch Deutschland gefahren mit dem Ziel, Unterschriften zu sammeln, um eine Petition an den Bundestag zu schicken. Und das ist ihnen dann auch gelungen, diese Petition wirklich an, ich glaube, es waren über 30.000 Unterschriften, die sie dann gekriegt haben. Aber automatisch, das war einer der Druckpunkte, die sicherlich dazu geführt haben, dass der Bundestag sich dann für die Ehe für alle dann entschieden hat.
Also Ben & Jerry's hat uns die Ehe für alle beschert. Ben & Jerry's ist auch ein Stück weit Aktivist.
Absolut,
sagen, ja?
Absolut. Die sind auch beim Klimagipfel in Bonn vor einigen Jahren mit einem eigenen Stand hingegangen, um über das Thema Klimawandel eben zu informieren. Da ging es unter der Thematik If it's melted, it's ruined und hat ein eigenes Eis dann kreiert, das hieß dann Save Our World. Also wieder vom Prinzip ein Name, der dann eben das Programm ist. Und da ging es besonders eben auch eine Kampagne zum Thema Ausstieg aus der Kohleenergie. Also die nehmen wirklich sehr starke Positionen ein.
Auch große Wortspielfreunde bei Ben & Jerry's.
Aber
ne?
Absolut, ja.
Sagen?
Also Imagine's World Peace ist noch ein anderer oder Empowerment ist noch ein anderer Name, der mir gerade so einfällt.
Auch immer herrlich für Twitter geeignet. Nochmal zurück zu der Tour, zu der Fair Ice Tour.
Ja.
Trifft man auf so einer Tour eigentlich so Fans, die erwähnten Tattoo-Leute, oder kann man da auch seinen Kundenkreis erweitern? Wie siehst du das?
Also man trifft die Fans dort und also die ich sage von meinen, die Hardcore. Es gibt ja auch ein Eis, das eben das Thema Core verwendet, aber das ist ein anderes Thema. Aber man findet wirklich
seinen Markenkern. Gerne kannst du uns das aber auch erzählen. Ja.
Seinen Markenkern.
Du schon so viel sagen lachst.
den Markenkern. Ja, weil zu dem Thema Kern, die hatten eben eine eigene Füllung dann in der Mitte, sondern wirklich in den Kern reingebaut.
Ja.
Und dafür hatten sie dann bei einer der letzten Touren einen sogenannten Kernspalter dann kreiert, um dann die Tabs in zwei zu teilen, um dann die weiterzugeben. Daher kommt eben so ein bisschen
mein Hardcore, mein Kernstein oder so.
Aber noch einmal, man hat auf der einen Seite eben dann die Hardcore-Fans hat man da getroffen, aber auf der anderen Seite wirklich auch über Facebook, über Content dann eben auch neue Personen damals eben aktivieren können. Gerade in den Bereichen, wo man angefangen hat zu expandieren, also in den großen Städten, weil man muss wissen, um nicht zu einem Massenprodukt zu werden, hat Ben & Jerry's von Anfang an entschieden, nicht über riesige Promotions das Produkt in den Markt reinzupumpen, sondern immer eine Wertigkeit der Marke entsprechend durchzuführen. Deswegen gibt es immer wieder auch Beschwerden, gab es früher immer wieder Beschwerden, dass es nicht überall in Deutschland erhältlich ist. Inzwischen haben die großen Supermärkte eigentlich fast alle inzwischen Ben & Jerry's.
Gibt es die Fair Ice Tour weiterhin eigentlich jedes Jahr? Oder
also Fair Ice Tour war eben diese Fairtrade Tour, die war der Ursprung. Die haben die Namen immer wieder geändert, um dann neue Thematiken zu besetzen. Eben das Thema Kohleenergie, Ehe für alle habe ich ja schon genannt.
Ja.
Oder Klima, also und Klimawandel.
Also eine Motto-Tour jedes Jahr.
Es ist jedes Mal eine Motto-Tour. Zwischendurch war es auch ein bisschen reduziert vom politischen Statement nur ein Teil ein bisschen da rein, sondern ging es dann eben auch ein Erlebnis dann zu machen und haben daraus dann Kinoabende gemacht mit Eis. Kostenloses Kino mit bestimmten Filmen, die Thematiken besetzten.
Also jeder Manager, der sich jetzt gesellschaftlich politisch engagieren will und nach außen das zeigen will, wie engagiert er ist, worüber wir ja oft sprechen, dem kann man einen Crashkurs bei Ben & Jerry's bzw. Unilever empfehlen. Kann man das so sagen?
Ich denke, das kann man auf jeden Fall. Vielleicht noch zum Thema Unilever. Die sind sicherlich bei den großen Konzernen weltweit sicherlich führend, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Social Mission geht. Das, was man bei Ben & Jerry sieht, eben, dass man eine Social Mission hat und Nachhaltigkeit komplett durchdekliniert bei seinen Ingredienzien, hat sich inzwischen auch komplett bei Unilever durchgespiegelt, bei allen Marken und Produkten, die es da in dem Zusammenhang gibt.
Ist das auch ein Grund für die Übernahme gewesen, abgesehen von geschäftlichen Erwägungen, dass man sagt, ich kaufe mir hiermit Expertise in Sachen Nachhaltigkeit ein?
Das ist sicherlich ein Punkt gewesen, aber es war auch einfach eine fantastische Marke, muss man ganz ehrlich sagen, mit einem unglaublichen Strahlkraft. Aber man sieht auch an der aktuellen oder an den weiteren Akquisitionsobjekten, die es da gegeben hat, sieht man, dass diese Idee, wirklich etwas Nachhaltiges zu akquirieren, da geboren wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Also ein Beispiel ist jetzt ein Home and Personal Care Unternehmen, auch aus Vermont, gleich um die Ecke von Ben & Jerry's, und die heißen Seven Generations.
Mhm.
Und deren Idee war, oder der Name ist deswegen Seven Generations, weil deren Mission ist, etwas, was ich heute mache, muss 7 Generationen halten. Also es ist im Prinzip so aus dem Indianischen herauskommt das. Und das ist deren Mission, und das ist auch ein Unternehmen, das Unilever gekauft
hat. Das kann man als nachhaltig bezeichnen.
Ja, 7 Generationen, glaube ich, geht.
Das ist nicht schlecht. So, Schluss mit Eis erstmal. Wir freuen uns schon auf den Sommer. Du bist ja bei uns im Hause Fischer-Appelt eher ein Experte für die harten Themen. Stichwort Krise, Issue, sagen wir lieber, Corporate Issue. Welche Rolle kann Content Marketing in solchen Sondersituationen bei Issues spielen? Kann man mit einer Geschichte, mit Content Marketing, mit Stories Krisen wegerzählen oder abmindern? Ist ja schon gelungen.
Also es gab einmal einen Fall im Zusammenhang mit Lipton Tee. Lipton ist die größte Teemarke weltweit. Und da haben wir Folgendes gemacht. Da ging es darum, dass eine Nutzerin des Tees einen kleinen Film online gestellt hat, in dem drinnen vorkam auf einem kleinen Blatt Papier die Inhalte des Teebeutels. Und sie bewegte das so ein bisschen und sagte, ja, das sind Würmer drinnen. Aber es war Lemon Tea. Das war vom Prinzip so ein bisschen die Zitronenschale.
Also nicht wie beim Mezcal, wo der Wurm zum guten Ton gehört.
Nee, ja. in dem Zusammenhang waren es eben kleine Stücke von der Schale, von der Zitrone. Aber es sah so aus, als würden es Würmer sein, so wie sie das gefilmt hat.
Ja.
Und das ging auch bei Facebook. Und gerade im arabischen Raum ist noch viel üblicher WhatsApp, muss man ganz ehrlich sagen. Und ein Kanal, den man ja nicht gut jetzt bespielen kann jetzt von außen.
Ja.
Und jetzt musste man dann irgendwie Content liefern, der eben der dagegen hält. Und um das nicht so, sagen wir, so corporate-artig zu machen, ja, mit irgendeiner Corporate-Message, haben wir uns dann überlegt, das extrem, sagen wir, kahl und sehr wissenschaftlich einen kurzen Film zu machen und zu erklären, wie das wirklich produziert oder woher, ja, das wirklich kommt. Und durch diese kühle Content, den wir da gemacht haben, diesem Fall angepasst, hat sich das extrem gut, haben wir das positionieren können bei Facebook und wurde dann auch sehr schnell dann auch auf den Kanälen wie WhatsApp etc. verbreitet. Und wir hatten das innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle.
War euch gleich klar, dass da wirklich keine Würmer drin stecken?
Das ist eigentlich relativ klar. Also es gibt sehr, sehr wenige Fälle, dass so etwas passiert. Meistens passiert es dann, wenn man irgendwann mal einen Tee 3, 4, 5, 6 Jahre lagert. Dann kann es schon mal etwas durchgehen, aber das ist nicht vom Prinzip das Appetitgebiet.
Wunderbar. Lässt mich überleiten zu einer prinzipiellen strategischen Frage nochmal in das große Ganze. Ja. Wir sprechen ja viel über Content Marketing, deshalb auch diese neue Podcast-Reihe. Und den Stellenwert, den Content Marketing in der Kommunikation hat, der immer größer wird. Welchen Stellenwert würdest du ihm aus deiner Sicht in Kommunikationsstrategien von Konzernen und zuschreiben und welche Rolle auch in der strategischen Kommunikation? Du hast ja ein Beispiel genannt, ja, wie man Krisen lösen kann. Wie stark wird sowas mittlerweile mitgedacht?
Also einer der Bereiche neben dem Thema jetzt Issue Management ist schon auch einfach dann Corporate, also Unternehmenspositionierung in der Kommunikation. Und das ist ein Punkt, dass man Content Marketing oder Content insgesamt von etwas ja ableiten muss oder ableiten sollte, sagen wir so. Und da sieht man einen immensen Trend, der gerade auch im anglosächsischen Raum schon fast zu viel wird, aber der in Deutschland noch nicht angekommen ist. Und das ist wirklich sinnstiftende Kommunikation. Im Englischen klingt es viel hübscher, nämlich da ist es Purpose-Driven Communication. Mhm. Aber das heißt aber, das muss von irgendwo kommen. Und viele Unternehmen fehlt noch wirklich dieser intrinsische Sinn für ihr Produkt, für warum sie bestimmte Sachen eben machen. Und deswegen...
Also letztendlich auch die Mission, die da sind wir wieder bei Ben & Jerry's,
genau,
ja? Letztendlich die Mission und die daraus abgeleiteten Werte,
genau,
die dieses Unternehmen hat.
Und das ist etwas, wo es extrem viel Bedarf gibt, gerade im deutschsprachigen Raum. Und da sehe ich auch auf jeden Fall einen Trend. Denn je mehr du auch diesen Sinn in der Organisation drinnen hast und auch in deiner Kommunikation, bist du unter anderem besser gewappnet, wenn es um Krisen geht. Aber noch viel wichtiger ist, wenn du das wirklich hast, da gibt es Studien von Harvard, dann ist durch die Kommunikation, die dadurch entsteht, das Wachstum des Unternehmens viel schneller als das der Konkurrenz.
Siehst du denn bei deutschen Unternehmen die Suche nach diesem Sinn? Also sind deutsche Konzerne auf Sinnsuche?
Auf jeden Fall. Man merkt auch, dass der Konsument oder die Konsumentinnen sehr stark anfangen, daran zu achten. Man merkt immer mehr, dass es einen Trend dahin gibt. Am Anfang ist es vielleicht eher das Thema Nachhaltigkeit, aber Sinnstiftung und Purpose ist mehr als Nachhaltigkeit. Es ist auch der Beitrag zur Gesellschaft, den man bei Ben & Jerry's zum Beispiel sieht. Und nicht nur einfach nur ein bisschen CSR, sondern wirklich auch etwas, was man bewegen möchte. Und da kommen wir merken das ja, wenn auf einmal jemand kommuniziert und Haltung zeigt, wie auf einmal das Aufmerksamkeit erregt, weil jemand für etwas steht. Und das ist jetzt nicht nur im Politischen, sondern auch für die Produkte, die er macht.
Ist nicht die Gefahr, dass die Leute schnell entlarven, dass diese Mission, die ich mir gebe, Leitsprüche, die ich mir gebe, eine reine Marketinghülse sind? Also Google würde niemand mehr Do No Evil.
Absolut. Also das gebe ich dir absolut recht. Man darf das nur machen, wenn es wirklich ehrlich ist. Die Entlarvung geht innerhalb von Sekunden durch die sozialen Medien. Ist das wahnsinnig schnell passiert. Wie man zu sagen pflegt, man braucht Jahre, um einen Markenwert aufzubauen. Und der kann in wenigen Sekunden auch zerstört werden, wenn es nicht echt ist.
Also die Suche nach dem entsprechenden Sinn und das in Worte verpacken will wohl überlegt sein. Kommen wir nochmal zu dir als Person. Du bist ja gelernter Journalist, ja, hast lange als für große journalistische Marken auch gearbeitet, unter anderem Spiegel TV, Reuters. Würdest du sagen, dass die Suche nach den richtigen Stories, das Finden von richtigen Stories und die Art und Weise, wie man es aufzieht im Marketing, leichter ist, wenn man von Haus aus einer journalistischen Ecke kommt?
Ich glaube, das, was ich sehe, ist, dass das Storytelling etwas ist, das ja ein Schlagwort ist, was man ja überall hört. Mhm. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist einfach immer daran zu, was du als Journalist einfach denkst, ist immer an den Empfänger zu denken. Und nicht nur an die Story alleine. Weil viele denken dann eben aus den verschiedenen Ingredienzien, die eine Story liefern kann, und bauen dann etwas draus, aber es kommt dann nirgendwo an. Oder es wird dann nicht richtig, richtig konsumiert. Und deswegen glaube ich, das ist das, was du als Journalist denkst oder entwickelst, ist, dass du eben mitdenkst, wer möchte es denn überhaupt lesen.
Ist das wirklich so? Ich habe aus meiner journalistischen Erfahrung immer den Eindruck, dass Unternehmen viel mehr an die Zielgruppe denken als Journalisten, die letztendlich das machen, was sie selber für relevant halten, oder?
Ja, sicherlich ist es so, dass die Unternehmen da auch sehr klar positioniert sind, mhm, in ihrer Art und Weise, wie sie kommunizieren, dass sie versuchen, eben die richtigen Botschaften an die richtige Stelle abzusetzen. Mhm. Aber das muss auch erst einmal gelernt sein. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, dass man zumindest in der einen oder anderen Stelle einen Journalisten an Bord hat, der einem bei der Kommunikation hilft. Aber es ist heute die Verbindung aus verschiedenen Aspekten, eben Kreativität, kreativen Content zu kreieren, ist heute unglaublich wichtig. Da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, denn viele Unternehmen wollen sagen, ja, ich möchte in die Medien, das gibt es immer noch, aber da muss man schon mit denen auch richtig sich Zeit nehmen, erstens entweder einen Purpose zu entwickeln, für den ich gerade vorhin gesprochen habe, um aus dem dann wirklich gutes Storytelling generieren zu können oder wirklich eben gemeinsam eine Story zu machen.
Da kommen wir noch mal zu Ben & Jerry's, die ich eigentlich schon abgehakt hatte. Ich möchte das entschuldigen, dass wir hier springen, aber wir müssen ja flexibel bleiben, auch in den Jahreszeiten. Die Eistour, wie lief ihr auf Facebook durch die Decke? Die Leute waren eher angesprochen. Wie wichtig war euch dabei noch Earned Media? Ich habe gesehen, ist auch gecovert worden in Medien, wie Essen und Trinken, ja, solche Sachen. Und wir haben auch, glaube ich, in die Richtung immer mal wieder für Ben & Jerry's auch was gemacht, ja, als ja, Fische Abbild in Richtung Earned Media. Wie wichtig war das? Oder war es mehr Beifang, könnte man sagen?
Naja, es ist, glaube ich, ein bisschen eher Beifang. Das Interessante ist, dass wie viel Vermarktung musst du denn wirklich machen für eine Eiscremesorte? Wichtig ist es so, dass man bisschen außerhalb der Saison kommuniziert, weil im Kern der Saison, also wirklich im Sommer drin, hängt es von der Temperatur ab. Es gibt übrigens vielleicht so ein kleiner Hintergrund zum zur Eiscremewirtschaft. Es gibt einen sogenannten Wetterindex. Mhm. Der besteht aus der Temperatur und der Sonnenstundenanzahl. Und aus dem wird ein Jahresdurchschnitt ermittelt. Der liegt eben bei 100. Und dann schaut man eben nach den aktuellen Zahlen, ob er drunter oder drüber ist. Und daraus wird dann eben dann der Verkauf dann auch dann also unterschiedlich dann gesteuert. 2018 ist er auf jeden Fall explodiert und dann brauchst du auch keine Werbung zu machen. Dann ist es, aber was eben interessant ist, man versucht die Eiscreme-Saison zu strecken und versucht natürlich dann auch durch Aktivitäten zu Weihnachten, Ostern etc. da zusätzlichen Umsatz dann zu generieren. Und das ist dann, wenn Content wirklich wichtig wird.
Eine abschließende Frage dazu, deine Ausführungen bringen mich drauf. Nun ist Ben & Jerry's ja im Sommer wie jetzt Profiteur des Wetters. Auf der anderen Seite ist das ja auch ein Indikator dafür, dass es immer wärmer wird. Ben & Jerry's ist wieder ein Unternehmen, das sich um Klima und Ökologie stärker kümmert, viel stärker kümmert als andere. Ist man da nicht im gewissen Sinne auch im Zwiespalt, ob man freuen oder weinen soll in diesem Sommer?
Nee, da ist Ben & Jerry's relativ klar positioniert. Die freuen sich nicht über den Klimawandel.
Also fänden Sie einen tollen Sommer dann doch nicht nur toll? Nee,
absolut nicht. Das ist etwas, wo, wenn das dauerhaft so ist, ja, das wollen Sie nicht haben. Ja.
Gut, Merlin, ein sehr interessantes Gespräch, wie ich fand. Ja, hat Appetit gemacht auf die kommende Eissaison. Und alles Gute auch für die nächsten spannenden Cases, die vielleicht weniger sonnig werden.
Okay, vielen Dank und danke für das nette Gespräch.
Ja, bis dann. Tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.
Ja, halt, ich hab doch noch was, Merlin. Komm noch mal rein, bitte.
Ja.
Gut. Nochmal eine Frage, die dann die ganze Zeit auf der Zunge lag, ich den vergessen hab. Nochmal zu der politischen Kampagne jetzt. Peak and Resist. Wenn Donald Trump eine Eissorte wäre, ja, wonach würde er dann schmecken?
Diese Fragen an der letzten Sekunde. Ich glaube, Bitter Orange wäre eine Möglichkeit.
Bitte, hattest du das schon mal gegessen?
Nee, aber ich könnte man jetzt erfinden.
Okay, schmeckt dann, wie schmeckt das dann? Campari oder?
Sehr bitter.
Okay, Aufruf an Unilever, kann mehr in seine alten Kontakte nochmal spielen lassen, Bitter Orange Eis machen.
Ja.
Super Nummer, auf Trump beziehen, Kiste ans Weiße Haus, mit der Fair Ice Tour vielleicht verteilt, das wäre doch was. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.